Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums. Heute sprechen wir mit Jakob Schöffel. Auf dieses Gespräch habe ich mich schon sehr lange gefreut, denn Jakob ist erst oder schon 27 Jahre alt und ist seit einem Jahr CEO des Familienunternehmens, das man bisher vor allen Dingen aus der Outdoor-Branche kennt. Er führt das Unternehmen in der 8. Generation, ein Unternehmen, das über 220 Jahre alt ist. Ich habe mich gefragt, was passiert, wenn jemand in diesen jungen Jahren eine solche Verantwortung übernimmt? Wie will er das Unternehmen weiterentwickeln und was macht diese Verantwortung mit ihm? Das wollen wir heute herausfinden. Wenn euch das Gespräch gefällt und auch unser Podcast, dann gebt uns gerne 5 Sterne auf den bekannten Podcast-Portalen. Und ihr könnt uns jederzeit auch eine E-Mail schicken an allesneu@maschinenraum.io mit euren Vorschlägen, wen wir als nächstes Mal einladen sollen. Jetzt aber los in das Gespräch mit Jakob und davor wie immer das, was bisher geschah, von Katja.
Was bisher geschah. 1804 startet Georg Schöffel in München im bayerischen Teil Schwabens einen fliegenden Handel mit Stricksocken und schwäbischen Zipfelmützen. Damit legt er den Grundstein für das Familienunternehmen Schöffel. In den 60er Jahren trifft Hubert Schöffel dann eine wegweisende Entscheidung. Er steigt ins Business mit Sportartikeln ein, fertigt zum Beispiel Regenhosen und Fleece-Pullover. Heute ist Schöffel einer der bekanntesten deutschen Hersteller von Ski- und Outdoor-Kleidung. In der Pandemie, als die Menschen während der Lockdowns ins Freie strebten, erlebte die Branche einen echten Boom. Doch die goldenen Zeiten sind vorerst vorbei. Unternehmen wie Schöffel müssen sich, auch wegen des Klimawandels, neu aufstellen. Immer weniger Schnee in den Alpen sorgt dafür, dass der Markt für Skibekleidung kleiner und exklusiver wird. Schöffel ist deswegen in neue Geschäftsfelder eingestiegen und stellt nun zum Beispiel auch Combat-Shirts für die Bundeswehr und Funktionshosen für die Polizei her. Knapp 280 Menschen arbeiten heute für das Familienunternehmen. Der Umsatz lag zuletzt bei knapp 100 Millionen Euro. Seit Anfang letzten Jahres führt Jakob Schöffel das Unternehmen. Als er die Nachfolge seines Vaters antrat, war er gerade einmal 26. Über den Generationswechsel und über die Zukunft, darüber sprechen wir mit Jakob Schöffel jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Lieber Jakob, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank, schön hier zu sein.
Jakob, wir haben uns sehr gefreut, dich heute kennenzulernen und haben uns gefragt, wen du an unserer Espresso-Bar treffen könntest. Ja, unsere Gäste, die treffen immer bekannte Personen an der Espresso-Bar. Und wir haben diesmal gedacht, wir drehen das ein bisschen um und fragen dich direkt, welche Person würdest du mal gerne treffen?
Oh, das ist jetzt aber fies. Darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Wen würde ich gerne mal treffen? Gute Frage. Es gibt so viele spannende Menschen.
Deine Chance, ein Espresso mit?
Es ist eher die Qual der Wahl jetzt gerade. Ich würde sagen Vincent Kompany. Vincent Kompany finde ich gerade eine sehr, sehr spannende Person. Warum? Einerseits, weil ich, muss ich mich jetzt outen, FC Bayern München Fan bin. Andererseits, weil ich aber auch finde, dass er es wahnsinnig gut balanciert bekommt zwischen einer Ruhe, einer Coolness, gleichzeitig aber auch einer Ambition und Leistung. Ich glaube, mit dem könnte ich mich ganz gut unterhalten.
Den aktuellen Trainer und sehr erfolgreichen Trainer vom FC Bayern München. Ich bin Dortmund-Fan, aber ich muss sagen, Chapeau, was Bayern da in dieser Saison macht und auch Chapeau, was Vincent Kompany macht. Ich habe letztens ein LinkedIn-Video gesehen aus älterer Zeit, wie er in der Kabine die Ansprache macht mit den Teams. Das ist wirklich sehr inspirierend. Was würdest du ihn fragen wollen?
Wie er es hinbekommt, genau diese Balance so zu treffen und den Druck. Hey, ich meine, ich glaube, es gibt wenig Personen in Deutschland, die unter so viel Druck stehen wie der Trainer des FC Bayern München. Wie er das mit so viel Lockerheit und Gelassenheit auch in so jungen Jahren gut hinbekommt. Ich glaube, da könnte ich einiges von ihm lernen.
Da sind wir ja direkt bei einem der ganz großen Themen, die für dich wahrscheinlich wichtig sind und die wir auch ganz spannend finden, das Thema Druck. Wie groß ist das für dich? Wie wichtig ist es? Was spielt das für eine Rolle in deinem Arbeitsalltag?
Ich glaube, es ist nicht realistisch zu sagen, dass es gar keine Rolle spielt. Das kommt mit so einem Job, glaube ich, ganz natürlich einher, dass dort ein gewisser Druck eine Rolle spielt. Aber ich versuche es nicht allzu groß werden zu lassen. Also einerseits versuche ich, klar definierte Zeiten zu finden, wo ich mich auch mal völlig vom Druck loseise, sei es jetzt, wenn ich draußen in der Natur beim Laufen bin, beim Wandern, wo auch immer. Zum anderen glaube ich aber auch, dass wenn man sich zu sehr von so einem Druck vereinnahmen lässt, dass man nicht mehr ganz frei in seinen Entscheidungen ist. Und da ab und zu mal zu relativieren und all die wichtigen Themen mit einer gewissen Gelassenheit zu sehen und sich auch mal zu fragen, was ist eigentlich der Worst Case? Das hilft mir dabei, es im Zaum zu halten, aber natürlich spielt das eine Rolle, keine Frage.
Du wolltest eigentlich erst mit 30 in das Unternehmen richtig einsteigen. Dein Vater hat dich dann etwas früher reingeholt. Das war eine freie Entscheidung von dir. Hat das den Druck für dich erhöht oder wie kam das bei dir an?
Kurzfristig sicherlich, weil auf einmal eine kurzfristigere Entscheidung anstand. Wobei die Tragweite der Entscheidung eigentlich immer die gleiche war. Deswegen,
genau.
Der Zeitpunkt hat den Druck per se nur verschoben, aber nicht wirklich erhöht.
Wie war das damals?
Ja, auch darüber könnten wir ewig sprechen. ich habe mich erstmal gefreut, dass er sich bei mir gemeldet hat. Gleichzeitig dachte ich mir schon auch, okay, ja, ursprünglich hatte ich noch einen anderen Plan. Und das Gute ist, dass auch da ich wieder versucht habe, den Druck rauszunehmen, indem ich gesagt habe, hey, ich brauche Zeit, um mich mit der Fragestellung auseinanderzusetzen. Und das hat dann auch wieder einige Dinge relativiert, neue Perspektiven gegeben. Und ja, wie gesagt, wenn ihr möchtet, wir können darüber sehr, sehr gerne ausführlich sprechen, weil es war ein Prozess. Es war nicht so, dass es auf einmal dann hopp oder top, und zwar morgen, war, sondern ich habe mir Zeit genommen und das war eine ganz, ganz spannende Phase in meinem Leben.
Ja, lass uns da total gerne drüber sprechen und das vertiefen. Vielleicht erzählst du uns erstmal, wie es überhaupt dazu kam, dass dein Vater dich doch so sehr früh gefragt hat, ob du das machen möchtest. In welcher Situation war er und in welcher Situation war das Unternehmen?
Er war in der Situation, dass er Anfang 60 ist. Und
in der viele ja aber auch noch viele Jahre einfach weitermachen. Ne? Also das ist ja auch aus seiner Perspektive, er war ja sehr jung zu dem Zeitpunkt, das heißt sehr jung, er war schon ziemlich jung zu dem Zeitpunkt für jemanden, der übergibt.
Im Vergleich glaube ich schon, ja, doch. Auf der anderen Seite spielt oder kommt dann die Phase, in der sich das Unternehmen befindet, ins Spiel, die dann zu einer Gesamtgemengelage geführt hat, die ihn, glaube ich, dazu bewegt hat, mich früher zu fragen. Mhm. Wir sind gerade in einer tiefgreifenden Transformation. Wir diversifizieren das Unternehmen, stellen es auf mehrere breite Säulen und das hat einiges an strukturellen Themen, die das Ganze auslöst. Und das war, glaube ich, dann auch Motivation für ihn zu sagen, hey, entweder ich baue jetzt Strukturen, die Jakob dann übernimmt, oder Jakob kommt früher und baut sich selber seine eigenen Strukturen. Und das war ein Grund dafür, warum wir die Timeline ein bisschen vorgezogen haben und andererseits aber auch ein Grund, einer von vielen, für mich Ja zu sagen.
Und was genau meinst du damit? Sind das die beiden neuen Geschäftsbereiche, um die es gerade auch in der Anmoderation schon ging oder was meinst du mit Transformation?
Genau, also diese zwei neuen Geschäftsbereiche, das unabhängig machen von unserem Kerngeschäft und die Skalierung dieser zwei wirklich noch jungen Pflanzen, das verändert so ein Unternehmen ganz grundlegend.
Ja.
Und darin lag eine Chance.
Du hast gerade gesagt, als du gefragt wurdest, wurde ja ein bisschen Bedenkzeit eingeräumt. Du hast dir die Zeit auch genommen. Wie viel Zeit hattest du und was hast du gemacht in der Zeit?
Ich habe mir 3 Monate Zeit genommen. Ich habe mir selber auch die Deadline gesetzt. Das war im Herbst 2023. Dass ich zum Jahreswechsel so zwischen den Jahren meine Entscheidung dann fix treffen möchte. Mhm. Und in diesen 3 Monaten habe ich mir viel Zeit genommen, mich mit der Frage auseinanderzusetzen. Habe es aber auch versucht zu professionalisieren. Habe versucht, externe Perspektiven mit einzubringen. Einerseits in Form von einem Coach. Andererseits aber auch in Form von Austausch mit ganz vielen Bekannten aus meinem Kreis, die entweder in einer ähnlichen Situation sind oder die mich gut kennen, weil da ging es ganz viel um Motivation. Warum möchte ich es machen? Warum möchte ich es nicht machen? Und es war eine tiefgehende Reise.
Und kannst du uns so ein bisschen erzählen, was sprach für dich dafür und was sprach dagegen?
Am Ende war, glaube ich, der Knackpunkt, der das Argument, das für mich am stärksten dagegen gesprochen hat, das stärkste Argument dafür geworden ist, dass ich Ja sage.
Okay, jetzt sind wir gespannt.
Ich hatte große Sorge davor, dass ich, wenn ich mit 26 ins Unternehmen komme, ins Familienunternehmen komme, nach Schwabmünchen gehe, es ist jetzt auch nicht die allergrößte Stadt. Zuvor habe ich im Ausland gelebt, bin viel rumgekommen, habe das auch genossen. Deswegen war meine große Sorge, dass ich meine Freiheiten aufgebe. Und dass ich mich verpflichte und vielleicht auch gar nicht mehr so leicht rauskomme, falls es mir nicht gefällt. Und in diesen 3 Monaten habe ich für mich einerseits gelernt, okay, es ist nicht so, dass wenn es mir nicht gefällt oder ich merke, dass ich vielleicht auch nicht der Richtige für den Job bin, weil Kompetenzen nicht passen, kein guter Fit ist, weil ich unglücklich bin, was zum Glück so nicht eingetreten ist. Aber wenn das passiert wäre, hätte ich immer noch die Möglichkeit gehabt, mich auch wieder zu verabschieden. Und das so einmal zu begreifen, das war für mich nicht von Anfang an gegeben, sondern da musste ich erst drauf kommen, dass es ja am Ende keine absolut finale Entscheidung sein muss. Und zum anderen ist Freiheit für mich auch die Freiheit zu gestalten. Und ich werde in keinem Job so viel gestalten können wie hier. Das heißt, dieser Verlust, Freiheit aufzugeben, ist eigentlich eher zu dem Ergebnis gekommen, in diesen wirklich 3 Monaten, die ich dafür gebraucht habe. Es ist überhaupt nicht so, sondern ich gewinne vielleicht sogar eher Freiheit.
Und fühlt sich das jetzt wirklich auch so an? Das ist ja immer eine Sache, man überlegt sich das vorher theoretisch oder erarbeitet das auch. Und man sitzt dann wirklich oder man ist dann wirklich in dieser Position. Also wie frei oder unfrei fühlt sich das jetzt jeden Tag so an für dich?
Der Zeithorizont ist ganz entscheidend, weil ich glaube, so im Day-to-Day, da bin ich weniger frei als je zuvor. Also ich habe weniger selbstbestimmte Zeit, weil der Kalender einfach sehr, sehr viel vorgibt. Aber im Großen und Ganzen und vielleicht auf Jahre, nicht auf einzelne Tage gedacht, merke ich schon, okay, ich kann hier richtig viel gestalten und richtig viel verändern. Und oft ist es ja so, dass wenn man sich gedanklich mit sowas auseinandersetzt, dass es alles Sinn ergibt, dass es dann, wenn man mal im Detail unterwegs ist, vielleicht nicht mehr so ist. Aber wenn man sich dann wieder Zeit nimmt zu reflektieren und ich versuche das regelmäßig zu machen, man dann schon noch merkt, okay, im Großen und Ganzen geht der Plan schon auf.
In der Zeit gab es etwas, was dich sehr überrascht hat über dich selbst?
Boah. Ja, vieles. Ich glaube, am meisten hat mich überrascht, wie schnell man anfängt, sich mit neuen Gegebenheiten anzupassen, und wie schnell man sich in neue Situationen einfindet. Ich glaube, das ist was, wo ich mir am Anfang anders ausgemalt habe. Aber am Ende, das hat ein Bekannter von mir sehr gut zusammengefasst, meinte er, hey, egal welches Studium du machst, egal welche Berufserfahrung du hast, keiner wird dich auf diesen Job vorbereiten können. Weil dieses Gefühl, auf einmal in der Gesamtverantwortung zu stehen, das ist eins, das du in keinem Buch lesen kannst, das dir Leute vielleicht erzählen kann, aber es selbst am eigenen Körper zu erfahren, ist eine völlig andere Geschichte. Und das habe ich auch für mich so im echten Leben dann realisiert. Aber ich habe auch gemerkt, okay, ich bin überraschend anpassungsfähig und finde mich damit ganz gut zurecht.
Ich war gestern bei einem Gespräch dabei mit Reinhold Messner. Ich weiß nicht, ob ihr euch kennt. Also seid ihr zumindest
Leider nicht.
In ähnlichen Bergen unterwegs, ähnliche Branche.
Ich glaube, er ist ein bisschen höher unterwegs.
Aber der hat einen Satz gesagt, der ist mir hängen geblieben. Und zwar hat er gesagt, Können ist das Maß des Dürfens. Also Können ist das Maß des Dürfens. Warum warst du dir sicher, dass du das kannst, diese Rolle anzunehmen?
Ich war mir nicht sicher. Vielleicht hätte ich da nicht gedurft. Nein, ich war mir nicht sicher. Und für mich ist es auch nach wie vor eine mögliche Diskussion, dass ich nach wie vor nicht der Richtige bin. Also ich glaube, als Familienunternehmen muss es eine Option sein, zu sagen, okay, auch der Familienunternehmer ist vielleicht nicht das richtige Management. je nach Situation. Weil am Ende ist es zumindest meine Überzeugung, dass das Unternehmen vor den Menschen kommen muss. Also vor mir als Unternehmer. Und wenn ich zurückstecken muss, weil ich für mich zur Erkenntnis komme, ich kann es nicht, dann werde ich daraus meine Konsequenzen ziehen müssen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, keiner kann jemanden auf diesen Job vorbereiten. Ich glaube, man muss es einfach ausprobieren. Man muss einfach irgendwann mal springen und gucken, funktioniert es oder nicht. Und ich bin ganz froh bis hierhin, dass es noch ganz gut klappt.
Und wie geht's dir damit? Also das klingt, es ist eine große Aufgabe, ne? Du hast ja am Anfang schon von Druck gesprochen. Also ja, wie geht's dir in der Rolle jetzt?
Es ist facettenreich, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Jeder Tag ist anders. Aber als Bottomline würde ich für mich schon zu dem Ergebnis kommen, ich habe es noch keinen Tag bereut. Ich habe unfassbar viel gelernt in den letzten 2 Jahren, aber auch nochmal beschleunigt jetzt in den letzten etwas über einem Jahr, in dem ich dann noch die Gesamtverantwortung übernommen habe. Und man lernt, mit dieser Situation umzugehen. Und ich habe es noch keinen Tag bereut. Also alles in allem geht es mir gut damit.
Also es gibt bestimmt sehr viele Herausforderungen, aber eine der Herausforderungen stelle ich mir vor, dass du jetzt ja Menschen führst, die teilweise Jahrzehnte älter sind als du, die auch viel mehr Erfahrung haben. Wie machst du das und wie funktioniert das für dich?
Es stimmt. So viel vielleicht mal vorab. Ich führe Menschen, die deutlich mehr Erfahrung haben als ich. Und das bedeutet für mich, ich muss anders als vielleicht viele andere Leute in meiner Position an die Sache rangehen. Weil ich bin mir durchaus bewusst, dass ich im Vergleich zu meinem Team wenig Erfahrung habe. Aber genau darin liegt eine Chance, weil zum einen kann ich Fragen stellen. Und über Fragen zu führen ist, glaube ich, auch eine sehr moderne Art zu führen, die mir auch ganz gut liegt. Und zum anderen ist es aber auch die Chance, Erfahrung zu hinterfragen. Weil die Welt wird immer schnelllebiger. Ich glaube, das spürt jeder von uns. Und Dinge verändern sich schneller denn je. Und vielleicht ist, das haben wir schon immer so gemacht, die schlechteste Antwort auf die ein oder andere Frage. Und so ergibt sich eigentlich eine Balance aus, ich stelle Fragen, lerne dazu, wir kommen kollaborativ auch zu Ergebnissen in Diskussionen und ich stelle vielleicht auch manchmal dumme Fragen, die am Ende gar nicht so dumm sind und die den Status quo dann auch verändern. Und das ist eine ganz, ganz spannende Dynamik. Und ich habe das große Glück, dass mein Team mich da sehr positiv aufgenommen hat. Und das schon auch als Chance für das Unternehmen, glaube ich, begriffen hat. Das ist eine junge Generation in der Konstellation, in der jemand in der Gesamtverantwortung steht, der jünger ist als der Durchschnitt. Dass das auch eine große Chance für uns als Team und für uns als Unternehmen sein kann.
Wie präsent ist dein Vater noch? Nicht aktiv im Unternehmen, aber in deinen Entscheidungen? Gibt er Rat? Ungefragt, wie ist das?
Gefragt, wirklich gefragt. Also wir haben uns einige Regeln auch überlegt, wie wir diesen Übergang sehr klar, nicht nur für uns, sondern auch für das gesamte Team hinbekommen. Weil ich habe das schon auch als Gefahr gesehen, dass wenn wir jetzt zwar den Übergang auf dem Papier einleiten, das aber nicht wirklich ganz konsequent auch im echten Leben dann leben, dass sich das so ein bisschen verschleicht. Und dann keine klare Führung oder klare Orientierung im Unternehmen da ist. Das heißt, wir haben uns ein paar Regeln gesetzt. Zum einen sprechen wir alle 2 Wochen.
Als fester Jour fix, fest im Kalender eingebaut.
Als fester Jour fix, genau. Neben dem Management Reporting, das er regelmäßig bekommt, er ist in eine Art Chairman-Rolle eigentlich übergegangen. Das heißt, ich reporte in gewisser Weise auch an ihn und er challenged auch aus Sicht des Kapitalgebers, sodass wir da einmal eine saubere Rollenaufteilung haben. Und zum anderen hat er aber auch seinen Footprint im Unternehmen massiv reduziert. Also er kommt ganz selten nur noch ins Büro. Gleichzeitig weiß ich aber auch, ich kann ihn jederzeit anrufen und um Rat bitten und das passiert auch relativ regelmäßig, auch außerhalb unserer 2-wöchigen Showfixes. Und so haben wir uns da ganz gut gefunden.
Und wenn du abends eine Frage hast zum Thema, wo du nicht weiterkommst, ist er dann die erste Person, die du anrufst oder hast du auch andere Personen mittlerweile, die du häufiger um ihre Meinung, Ratschläge, Erfahrungen fragst?
Ich habe das Glück, dass ich da einige Personen habe. Aber er ist schon immer einer der ersten, die ich anrufe. Ich bin mir natürlich auch bewusst, er hat einen unfassbaren Erfahrungsschatz. Und den nicht zu nutzen, das wäre töricht.
Dann lass uns gerne nochmal aufs Unternehmen gucken, würde ich sagen. Genau, wir haben ja schon angesprochen, die beiden neuen Geschäftsbereiche. Vielleicht kannst du uns trotzdem da nochmal ein bisschen Einblicke geben. Also wie ist die Marktlage? Wann seid ihr in diese neuen Bereiche eingestiegen und warum genau?
Ich würde vielleicht mal vorne anfangen.
Ja.
Chronologisch. Schöffel als Unternehmen und Marke ist in erster Linie bekannt aus dem Outdoor- und Skibereich.
Mhm.
Und das ist das, wo wir herkommen. Katja, du hast das vorhin im Was bisher geschah Teil ganz gut beschrieben. Und parallel dazu haben wir aber vor circa 20 Jahren angefangen, punktuell beispielsweise Ausstattung für Landespolizeien zu machen. Wenn sich das ergeben hat, dann war das Umsatz, den wir gerne mitgenommen haben. Und kurz bevor Covid dann wirklich angefangen hat, unser aller Leben zu verändern, haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie wir uns auf mehrere Pleitebeine stellen können, wie wir diversifizieren können und auch über diese Diversifikation am Ende des Tages wachsen können. Und da gab es für uns zwei mögliche Wege. Der eine wäre gewesen, zu sagen, wir haben unsere Kompetenz im Outdoor- und Skibereich. Und rund um diese Kompetenz bauen wir weitere Märkte auf, beispielsweise indem wir Rucksäcke, Schuhe, Helme, was auch immer machen. Der andere Weg, und das ist der, für den wir uns entschieden haben, ist zu sagen, okay, unsere Kernkompetenz ist Textil, ist Bekleidung. Und wir machen uns unabhängig von diesem Sport- und Outdoor-Markt, indem wir basierend auf dieser Kernkompetenz Bekleidung neue anliegende Märkte angreifen. Und da hatten wir einerseits das Inhouse-Beispiel der Ausstattung der Polizeien, was für uns Sinn ergeben hat, das so weiter zu forcieren, zu professionalisieren und groß zu machen. Und zum anderen haben wir für uns das Thema Workwear und Corporate Wear identifiziert. Also von der Baustelle bis ins Büro Unternehmen auszustatten. Und wir haben uns dann dazu entschieden, eigene organisationelle Strukturen zu bauen, weil wir auch gemerkt haben in den Jahren zuvor, so wie es mit den Polizeiausstattungen gelaufen ist, das nebenher laufen zu lassen, funktioniert zwar, aber nur bis zu einem gewissen Grad.
Mhm.
Und wenn man wirklich groß, erfolgreich und relevant in diesen Bereichen werden will, dann kommt man da nicht hin, wenn quasi diese Geschäftsmodelle eher so eine Art Wurmfortsatz des eigentlichen Kerngeschäfts sind. Und entsprechend haben wir uns dazu entschieden, eigene Strukturen aufzubauen, haben auch Investitionen in den beiden Bereichen getrieben und sind da heute deutlich weiter. Mittlerweile kommen wir von ca. 95% Umsatz aus dem Sportbereich und mittlerweile sind es etwa zwei Drittel, weil die anderen beiden Bereiche da wirklich an Relevanz gewonnen haben. Und das ist schön zu sehen, weil diese Diversifikationsstrategie einerseits aufgeht und andererseits glaube ich, und das spürt man in so konjunkturellen Phasen, wie wir es aktuell haben, das Unabhängigmachen von einem Markt am Ende die richtige Entscheidung war. Und zu sagen, wir bleiben nicht im Sport, sondern bleiben bei Bekleidung und gehen andere Märkte an, war, glaube ich, unter dem Aspekt Risiko am Ende die bessere Entscheidung.
Wie unabhängig sind diese drei Bereiche? Also wo habt ihr gemeinsame Synergien? Wo sind die komplett eigenständig?
Wir haben mit einem sehr, sehr hohen Autonomiegrad angefangen, weil wir, wie gerade eben schon angeschnitten, eben gemerkt haben, okay, dieses Nebenher, das funktioniert nicht und man muss dem diesen kleinen Pflanzen den notwendigen Raum geben, dass sie sich auch wirklich entfalten können. Als ich dann vor 2 Jahren angefangen habe, bei Schöffel zu arbeiten, war meine Aufgabe, gewisse Leistungen, gewisse Wertschöpfungsschritte zu integrieren und Synergien zu heben. Wir machen das bei uns im Unternehmen über so eine, ja, klassisch Corporate heißt das, Shared-Service-Struktur, Und da haben wir angefangen mit den No-Brainern, also Finance, HR, IT, das zu zentralisieren und hier jetzt zu überlegen, was kann darüber hinaus Sinn ergeben. Beispielsweise Beschaffung, vielleicht an dem einen oder anderen Punkt auch Produktentwicklung, ohne dabei aber die Individualisierung in der Kundenansprache zu verlieren und die Individualisierung in der Produktlösung zu verlieren. Das ist jetzt der Weg, den wir nach vorne gehen. Und das ist eine sehr, sehr spannende Balance, weil wir schon merken, wir können zwischen den Märkten einiges an Know-how transferieren. Mhm. Also eine Technologie, die mehr Bewegungsfreiheit im Sport erlaubt, kann auch beispielsweise im Work- und Corporate-Wear sehr hilfreich sein, wo das Thema Funktionalität immer wichtiger wird, weil, glaube ich, mehr und mehr Unternehmen auch realisieren, Bekleidung kann einerseits ein großes Thema im Employer Branding sein, andererseits ist es aber auch, und das ist so ein bisschen auch unsere Mission, eine Produktkategorie, die als weniger wichtig wahrgenommen wird, als sie eigentlich ist.
Ja.
Und das realisieren mehr und mehr Unternehmen und Funktionalität spielt da eine große Rolle. Das heißt, dieser Know-how-Transfer, den wir aus vielen, vielen Jahren Funktionsbekleidung aus dem Sport haben sammeln können, aber auch beispielsweise aus dem Polizeibereich, das jetzt in neuen Märkten anzuwenden und auch umgekehrt wieder das bestehende Know-how durch die neuen Märkte anzureichern, ist unfassbar wertvoll für uns.
Und war es eine bewusste Entscheidung, das unter der gleichen Marke auch zu machen?
Ja. Wir haben Subbrands, also Schöffel Sport ist so das, wo wir herkommen. Wir haben Schöffel Tech, alles was Behördengeschäft angeht und Schöffel Pro, alles was Work und Corporate Wear angeht, abdeckt. Das heißt, wir haben Subbrands, aber es unter der Marke Schöffel zu tun, war eine bewusste Entscheidung, weil die Marke eine positive Strahlkraft hat, die wir auch für diese neuen Märkte natürlich nutzen wollen.
Wofür steht denn die Marke Schöffel? Wer sind die typischen Schöffel-Kunden? Kann man jetzt vielleicht am leichtesten für Sport sagen? Also wer ist der typische Schöffel-Sport-Kunde?
Am leichtesten für Sport, wo wir herkommen. Wir versuchen Menschen anzusprechen, die in einer gewissen Selbstbestimmtheit durchs Leben gehen, die eine Leidenschaft fürs Draußensein haben und die eine Wertschätzung für hochwertige Bekleidung haben. Und das möglichst mit dem eigenen Weg. Wir stehen für Ich bin raus und Ich bin raus bedeutet für uns auch so ein bisschen die Gegenbewegung zu höher, schneller, weiter. Und ganz viele Marken im Sportbereich sind sehr auf Leistung optimiert. Und wir gehen da eher einen eigenen Weg, indem wir sagen, es geht nicht nur um Leistung. Ja, ich will auch mal spitzen, ich will mich auch selber herausfordern und die sportliche Ambition nicht ganz vergessen. Aber meine eigentliche Motivation ist, dass ich es für mich selbst mache und nicht für Strava oder Instagram oder was auch immer. Und dafür steht Schöffel.
Aber gleichzeitig gibt es ja sehr große internationale Automarken wie The North Face, Patagonia. Also wo steht ihr im Vergleich zu denen und wie könnt ihr mit denen konkurrieren?
Im Vergleich meinst du positionierungsseitig,
genau,
größenseitig?
Genau. Positionierungsseitig.
Also wie gesagt, ich glaube, wenn wir jetzt die klassische Positionierung basierend Preis, Qualität angucken, glaube ich, gibt es hier und da Unterschiede. Wir haben andere Produktlösungen, die auf unsere Use Cases eher optimiert sind. Wir sind da, glaube ich, etwas granularer unterwegs, was für uns ein Weg ist, Kunden anzusprechen, die vielleicht auch nach einer gewissen Expertise suchen.
Was meinst du denn mit granularer?
Also statt beispielsweise Wandern als Use Case zu sehen und dafür Produkte zu entwickeln, differenzieren wir zum Beispiel zwischen klassischen Bergwandern, Tageswanderungen und Weitwandern und versuchen hier eine Expertise einzubringen, was wir auch tun müssen. Weil in einem ganz klassischen, undifferenzierten Preismengenwettbewerb, sage ich jetzt mal, hätten wir keine Chance. Okay. Also als Familienunternehmen, das von der Größe her ein Zehntel des ein oder anderen Wettbewerbers ausmacht, die ja dann teilweise auch noch durch große Konzerne im Hintergrund, durch große Holdingstrukturen im Hintergrund eine ganz andere finanzielle Power haben. Wir müssen für uns gewisse Expertisen definieren, gewisse Nischen definieren, die wir dann besetzen. Und das versuchen wir.
Was ist für euch oder für dich persönlich so am schwierigsten im aktuellen Markt? Worauf würdest du am liebsten irgendwie verzichten? Oder wenn du sagst, hey, dieses Game kann man irgendwie umprogrammieren, wohin würdest du es umprogrammieren wollen?
Was mich leider in meiner langfristigen Vision so ein bisschen bremst und auch immer wieder schockiert, die Wertschätzung für Bekleidung ist nicht wirklich da. Und wir merken das in einer konjunkturell angespannten Phase, dass dementsprechend auch die Zahlungsbereitschaft nicht wirklich da ist. Und es hat einerseits natürlich Implikationen auf den Markt generell, der sich mehr und mehr in Richtung Preiseinstiegsbereiche entwickelt. Andererseits aber auch massive Nachhaltigkeitskonsequenzen. Sowohl was die Entwicklung von Fast Fashion, die mehr und mehr auch in diesen Markt reindrückt, angeht, also auch was, wenn man den Markt generell beobachtet, beispielsweise Langlebigkeit von Produkten etc. angeht. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Preismengenwettbewerb etc., wo wir nicht mitgehen können. Das ist so das eine Argument. Wir haben nicht die notwendige Größe. Das andere Argument ist aber auch, wir als Familienunternehmen haben gewisse Werte, die non-negotiable sind. Und hier müssen wir in einem Markt, der eben konjunkturbedingt, zum Teil konjunkturbedingt, sich mehr und mehr in ein Billigsegment verschiebt, müssen wir eine Premium-Strategie aufrechterhalten und diesen Premium-Bereich verteidigen, was, glaube ich, als einzelne Marke eine Aufgabe für uns bedeutet, aber auch darüber hinaus als Branche eben diese Aufgabe, die Wertschätzung für Bekleidung generell nach vorne zu treiben, die negativen Konsequenzen von Fast Fashion und Co. Darzustellen und zu zeigen, es gibt eine Alternative, die auf eine gewisse Zeit betrachtet vielleicht auch gar nicht unbedingt teurer ist. Wenn ich mir 3 Jacken im gleichen Zeitraum kaufen muss statt einer, dann hat das auch Konsequenzen für den Geldbeutel. Das ist eine Herausforderung, die wir als Branche haben, die wir auch versuchen anzugehen, wo ich mir aber natürlich wünschen würde, über höhere Wertschätzung gegenüber dem Produkt fruchtbareren Boden, sage ich mal, zu haben. Das wäre was ich auf jeden Fall gerne ändern würde.
Wie weit seid ihr denn auf dem Weg in die Nachhaltigkeit? Also welche Hausaufgaben müsst ihr als Unternehmen vielleicht auch noch machen? Denn die Outdoor-Branche stand ja schon noch lange in der Kritik wegen eben nicht besonders nachhaltiger Materialien.
Ich glaube, man muss es auf verschiedenen Ebenen betrachten. Also Nachhaltigkeit in einen Topf zu schmeißen, ist gefährlich. Ich betrachte es in erster Linie auf 3 Ebenen. Die eine ist die unternehmerische Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, im Kontext Familienunternehmen ganz spannender, weil mein Ziel ist, das Unternehmen in die nächste Generation zu führen. Auch das ist eine gewisse Nachhaltigkeit, die Entscheidungen beeinflusst. Das zweite ist soziale Nachhaltigkeit und das dritte ist die ökologische Nachhaltigkeit. Ich glaube nicht, dass man das am Ende des Tages schwarz und weiß trennen kann, aber ich glaube, man muss alle Ebenen irgendwo beleuchten. Was die soziale Nachhaltigkeit angeht, haben wir den Vorteil, dass wir seit sehr, sehr vielen Jahren da noch einen hohen Stellenwert drauf legen. Eigentlich seitdem diese ganze Bewegung der Produktionsketten nach Asien stattgefunden hat. Das hat, glaube ich, die gesamte Branche auch geprägt durch viele Familienunternehmen recht gut hinbekommen. Wir arbeiten dort seit vielen Jahren mit der Fairware Foundation als NGO zusammen, die uns und der ganzen Branche dabei hilft, dieses Thema soziale Nachhaltigkeit voranzutreiben. Und wo, glaube ich, wir einerseits schon also in einer führenden Rolle sind, andererseits aber auch der, ich sag mal, Premium-Outdoor-Bereich im Gegensatz zu Fast Fashion eine Alternative zeigt. Das ist der Punkt von gerade eben. Das würde ich mir wünschen, dass diese Alternative auch mehr gesehen wird. Das zweite ist die ökologische Nachhaltigkeit. Und hier sind Materialien ein ganz, ganz großer Teil, neben Logistik, CO2-Footprint am Standort, Chemikalien in der Produktion. Der große Hebel sind Materialien, insbesondere wenn wir uns den CO2-Footprint anschauen. Auch wenn das auch wieder ein isolierter Blick auf Nachhaltigkeit ist, das ist ein Punkt, der, glaube ich, einerseits in der gesellschaftlichen Diskussion ganz vorne ist, andererseits aber auch eine hohe Relevanz hat. Und hier haben wir verschiedene Wege, wie wir das Ganze angehen. Wir haben ein klares Ziel. Wir wollen bis 2030 unseren CO2-Footprint im Vergleich zur Baseline 2019 halbieren. Und zwar nicht durch Kompensation die wir tun, sondern durch harte Reduktion. Das ist ein anderer und aus meiner Sicht der einzig wichtige Ansatz. Und das findet einerseits über Materialien selbst statt. Also Polyester zum Beispiel hat einen geringeren Footprint als Nylon. Und hier zu überlegen, welches Material kann man wofür einsetzen. Zum anderen aber auch über das Thema Langlebigkeit, wo wir beispielsweise über eine 5-Jahres-Garantie versuchen, die Langlebigkeit unserer Produkte auch hochzuhalten, was in der Lifecycle-Betrachtung hilft. Mhm. Und das dritte ist für uns Zirkularität und Recyclingfähigkeit, wo wir mehr und mehr Anteil unserer Kollektion wirklich auf 100% recyclingfähig umstellen, was auch hier wieder im CO2-Footprint in einer komplett Lifecycle-Betrachtung hilft.
Und wie weit seid ihr? Ich habe mir jetzt die Zahlen nicht hundertprozentig gemerkt, bis 2030 im Vergleich zu 2019 halbieren, hast du gesagt, oder? CO2-Footprint, das war's.
Genau.
Wie weit seid ihr auf dem Weg?
Wir sind dort on track, also circa bei der Hälfte. Und hier jetzt weiterzugehen, das wird sich noch bis 2030 ziehen. Und da spielt einerseits eben die Entwicklung von einzelnen Produkten eine große Rolle. Andererseits aber auch das Thema Innovation im Material selbst. Und leider braucht das eine Zeit, aber ich bin ganz zufrieden mit dem Progress, den wir da haben. Und da jetzt konsequent weiterzumachen, auch wenn der Markt und der Kunde gefühlt an Zahlungsbereitschaft aufgibt, was diese Themen angeht. Mhm. So traurig das ist, aber in der aktuellen Phase ist es schon eine, und das war, glaube ich, früher auch anders. Heute ist es weniger eine langfristig wirtschaftliche Entscheidung, sondern eine Wertentscheidung, weil wir merken, Zahlungsbereitschaft für das Thema Nachhaltigkeit lässt nach.
Eine Nachfrage noch, wie erklärst du dir das? Wieso lässt diese Zahlungsbereitschaft nach?
Zum einen ist, glaube ich, der gesellschaftliche Diskurs davon abgewichen, weil einfach dringendere Themen im Raum stehen, und das kann ich völlig nachvollziehen. Auch wenn es eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung ist, verstehe ich, dass die Tagesschau eher über den Irankrieg als über das Pariser Klimaabkommen aktuell berichtet. Und auf der anderen Seite ist auch die Frage, wie viel Zahlungsbereitschaft haben die Menschen? Und hier ist wieder der Punkt von vorhin. Vieles geht ins Billigsegment, weil die Leute auch aufgrund von wirtschaftlichen Sorgen sich natürlich zweimal überlegen, gebe ich 100 Euro mehr für eine Regenjacke beispielsweise aus, die dann vielleicht länger hält und nachhaltiger ist, die mich aber jetzt, Stand heute, 100 Euro mehr kostet, die ich vielleicht nicht habe. Mhm. Und ich glaube, das ist eine faire Diskussion oder eine faire Entscheidung, die in der Lebensrealität der Menschen so absolut nachvollziehbar ist, die aber aggregiert auf ein globales Level eine unfassbar gefährliche Entwicklung ist, weil sie eben Kurzfristigkeit oder Langfristigkeit für Kurzfristigkeit opfert.
Wie eng seid ihr mit euren Kunden im Austausch?
Sehr eng, würde ich sagen. Also leider nicht mit allen. Mhm. Ich glaube, das ist nicht so wirklich umsetzbar. Aber zum einen versuchen wir regelmäßig über die einschlägigen Kanäle, Social Media etc. Im Austausch zu sein. Zum anderen aber auch beispielsweise über Kundenevents, wo wir Kunden auf Bergtouren mit Gerlinde Kaltenbrunner oder Felix Neureuther einladen. Mhm. Und wo wir dann auch mit dem Kunden ins Gespräch gehen, über die Aktivität sprechen, während wir sie wirklich tun. Das ist für uns eine Riesenchance, weil wir einerseits so ein bisschen der Gefahr vorbeugen, dass wir in unserem eigenen Saft schwimmen und wir als Bekleidungstechniker Bekleidung für Bekleidungstechniker entwickeln und nicht für Kunden. Und zum anderen ist es auch einfach immer wieder spannend zu hören, wie die Marke draußen wahrgenommen wird, wie das, was man sich mal in dem Büro ausgedacht hat, dass es beim Kunden ankommen soll, dann in der Realität ankommt. Kann man unfassbar viel lernen und versuchen, es möglichst regelmäßig hinzubekommen.
Wenn du heute 10 Millionen Euro hättest, die du frei investieren könntest, wo würdest du die hin investieren, um einen noch nicht erfüllten Kundenwunsch zu lösen?
Ich weiß nicht, ob 10 Millionen dafür ausreichen würden, aber
machen wir 50 Millionen.
50 Millionen würde ich vermutlich in Materialien und Produktlösungen investieren, die das Thema Variabilität in der Nutzung vorantreiben.
Was heißt das?
Was meine ich mit Variabilität in der Nutzung? Wir haben vorhin über dedizierte Use Cases gesprochen. Mhm. Also wenn wir über Weitwandern sprechen, statt über Outdoor und Wandern. Mhm. Zum anderen ist uns aber natürlich auch völlig klar, dass für die allermeisten unserer Kunden es nicht realistisch ist, sich 10 Regenjacken zu kaufen. Mhm. Und wir versuchen, Multi-Use wirklich zu leben, weil wir wissen, dass der Kunde es tut. Also ein Kunde, der sich eine Regenjacke zum Wandern kauft, nutzt die vielleicht auch mal auf dem Fahrrad. Mhm. Und diesen Multi-Use-Gedanken spielen wir in unserem Design mit und versuchen da Lösungen zu finden, die für die einzelnen Produkte für verschiedene Use Cases anwendbar machen. Aber die Anforderungen an Materialien vor allem oder das, was Materialien auch technisch leisten können, bieten da gewisse Limits. Also zum Beispiel ist es ganz schwer, eine Daunenjacke mit einem hohen Feuchtigkeitstransport hinzubekommen und hier in Lösungen zu investieren, die auch materiell dieses Multi-Use und variable Funktionen abdecken können. Ich glaube, das wäre cool. Aber das ist ganz schön herausfordernd. Da setzt die Physik und die Chemie leider gewisse Grenzen.
Du bist ja auch auf LinkedIn sehr präsent, hast dort zuletzt auch einen Post geschrieben zu eurem Einstieg in den Tech-Bereich, wo ihr auch das Militär zum Beispiel unterstützt für gewisse Produkte. Welches Feedback bekommst du im Social-Media-Bereich auf solche Vorstöße?
Ich habe ja damit gerechnet, dass ich sehr, sehr negatives Feedback bekomme. Es war überraschenderweise nicht so. Klar gibt es den einen oder anderen Kommentar, der dann negativ ist. Aber alles in allem bin ich sehr, sehr positiv überrascht, wie gut das Thema angenommen wird. Und ich habe lang über diesen Post nachgedacht. Ich habe auch lang über die Forcierung des Militärbereichs in unserem Portfolio nachgedacht. Und wie gesagt, ich habe damit gerechnet, dass es sehr viel negativer ankommt. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, einerseits diesen Post zu machen und andererseits auch dieses Business zu forcieren, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es der richtige Weg ist.
In dem Post, Entschuldigung.
Ja, sorry, Katja, gern gleich. Ich habe da auch eine Reise durchlaufen müssen, zu dem Punkt zu kommen, dass Wehrfähigkeit ein notwendiges Muss ist. Und ich glaube, dass wir auch als Gesellschaft an dem Punkt sind, dass diese Position Momentum gewinnt. Und ich glaube, dass es gut ist, dass das so ist. Und vielleicht ist es auch vom Timing her glücklich gelaufen, dass am Ende weniger Hasskommentare und mehr wirklich Support-Kommentare dann gekommen sind.
Wieso vom Timing?
Ja, weil ich eben glaube, dass dieses gesellschaftliche Momentum gerade entsteht.
Okay.
Dass eine Akzeptanz für das Thema Wehrfähigkeit mehr und mehr kommt.
Mhm.
Und auch eine Wertschätzung für vielleicht Unternehmen dann im verlängerten Arm, aber vor allem auch für Soldatinnen und Soldaten, die, jetzt mal abgesehen von der ganzen Wehrdienstdiskussion, die sich teilweise auch freiwillig dazu entscheiden, unsere Freiheit zu verteidigen. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft da gerade Momentum entwickeln, das uns langfristig gut tun wird.
Du hast ja auch Stellung bezogen in Bezug auf die AfD beziehungsweise auf die Dialoggespräche mit der AfD. Es gab ja, ich glaube, letztes Jahr war das schon, diese Diskussion, als der Verband der Familienunternehmer gesagt hat, wir ignorieren bringt nichts, wir müssen auch in den Austausch gehen. Auch da hast du ja auf LinkedIn was geschrieben, wo du dich positioniert hast. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmer sich eigentlich erstmal ganz gerne wegducken, wenn es so um politische Themen geht und dann nicht unbedingt öffentlich Stellung beziehen möchten. Warum machst du das anders?
Vielleicht, weil ich zu einem gewissen Grad Überzeugungstäter bin. Vielleicht, weil ich in meiner Jugendlichkeit noch naiv bin. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass es gefährlich ist, wenn einzelne Unternehmer, ich glaube, man muss Unternehmen und Unternehmer auch gerade in dem Fall getrennt betrachten. Aber ich glaube, es ist gefährlich, wenn einzelne Unternehmer still sind und durch die Aussagen von Verbänden der Eindruck entsteht, dass alle Unternehmer gleich denken. Und gerade zu der Zeit und gerade oder rund um diese Diskussion habe ich mich da nicht repräsentiert gefühlt und habe dann mich dazu entschieden, da was zu posten, weil ich es für richtig gehalten habe. Mhm. Also ich kann dir das jetzt im Detail auch nicht, nee, aber das nicht weiter erklären.
Aber das war doch die Erklärung auf meine Frage. Und vielleicht nochmal für unsere Hörer, die den Tod jetzt nicht unbedingt kennen, deine Position zu der Frage war ja eher nicht in den Dialog zu gehen. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen.
Meine Position zu der Frage war, dass es keinen Sinn ergibt, in den Dialog zu gehen, wenn man nicht nach den gleichen Regeln spielt, weil man dann nur verlieren kann. Wenn wir sagen, wir machen einen Boxkampf nur über der Gürtellinie und du auch unter der Gürtellinie treten darfst und ich nicht, dann habe ich ganz schlechte Karten in dem Kampf. Und ohne das Wort Kampf da versichern zu wollen, ich glaube, man muss sich über die Regeln einig sein, bevor man wirklich zielführend und fair diskutieren kann. Und den Eindruck habe ich nicht, dass wir an dem Punkt sind.
Okay.
Jakob, wir kommen jetzt gleich zu den letzten drei Fragen. Bevor wir dahin kommen, habe ich noch eine Frage an dich. Du hattest anfangs gesagt, keiner kann dich auf den Job vorbereiten. Jetzt nach 40 Minuten Gespräch habe ich das Gefühl, du bist mittendrin im Job und bist super gut angekommen. Was würdest du dem Jakob von vor 2 Jahren heute sagen?
Trau dich und nimm dich selbst nicht zu ernst.
Sehr gut. Wir kommen jetzt zu den drei letzten Abschlussfragen. Und die erste wäre, welches Buch hast du zuletzt gelesen, was dich so begeistert hat, dass du es den Hörern und Hörerinnen empfehlen würdest?
Würde ich The Ministry for the Future von Kim Stanley Robertson wählen. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit haben wir heute auch kurz andiskutiert. Was mich an dem Buch so begeistert ist, dass es einerseits in einer gewissen Dramatik die Konsequenzen unserer kurzfristigen Entscheidungen darstellt, die Komplexität des ganzen Themas Umweltzerstörung ganz gut in Anfängen zumindest abdeckt und trotz all der Dystopie, die in diesem Buch steckt, am Ende zu Lösungsfindungen kommt. Mhm. Und es ist kein not an easy read, ganz schöner Wälzer, aber ich habe das Buch jetzt vor kurzem zum zweiten Mal gelesen, weil es ja diese Situation zumindest in Anfängen ganzheitlich abdeckt.
Mhm. Super, wir nehmen es auf in unserem Buchclub und verlinken es auch in den Shownotes.
Wir haben ja schon gehört, dass du auch privat gerne in den Bergen unterwegs bist und uns würde interessieren, gibt es einen bestimmten Berg, einen bestimmten Gipfel, den du gerne mal besteigen möchtest?
Ah, den ich gerne mal besteigen. Ich habe schon befürchtet, ihr fragt mich nach meinem Lieblingsgipfel.
Mehr so nach einem Ziel.
Den hätte ich euch nicht verraten. Das ist mein Geheimtipp. Ja. Ehrlicherweise nein. Ich habe keinen einzelnen Berg, den ich unbedingt besteigen möchte. Ich bin nicht derjenige, der wie Reinhold Messner unbedingt auf den 8000er muss. Ich bin auch nicht derjenige, der unbedingt auf den 4000er muss. Ich bin sportlich sehr ambitioniert, aber bin eher I love the process of doing it. Und das Ziel selber ist für mich irgendwie etwas zweitrangiger.
Okay.
Jakob, die letzte Frage bekommt jeder Gast bei uns im Podcast gestellt. Du führst das Unternehmen heute in der 8. Generation. Wenn man irgendwann ein Buch über euer Familienunternehmen schreiben würde, welche Überschrift sollte dein Kapitel haben?
Veränderungsfähigkeit. Als einzelnes Schlagwort. Mein Ziel ist, ein gesundes und unabhängiges Unternehmen in die nächste Generation zu führen. Und ich stehe jetzt am Anfang dieses Schritts von der 8. auf die 9. Generation hin. Und wenn ich drüber nachdenke, was meine Karriere prägen wird und was das Unternehmen in der Zeit unter meiner Führung prägen wird, dann ist es, so hart es ist, Stand aktuell aller Wahrscheinlichkeit nach das Thema Unsicherheit und Unplanbarkeit. Und ich habe es mir zum Ziel gemacht, dieses Unternehmen agil aufzustellen und das Thema Anpassungsfähigkeit voranzutreiben, sodass wir auf, egal was kommt, weil keiner kann die Zukunft vorhersagen und ich glaube, das wird immer schwerer, dass wir auf egal was kommt, zügig reagieren können und gleichzeitig aber auch gestalten können. Und deswegen Überschrift Veränderungsfähigkeit. Das ist eine doofe Überschrift, ein Wort Überschrift. Nicht sprechend genug.
Jakob, vielen, vielen Dank. Wir lernen, alles bleibt anders. Es war ein super spannendes Gespräch mit dir. Danke für deine Offenheit und für die inspirierenden Insights in deine Geschichte und die von eurem Familienunternehmen.
Danke für euer Interesse und danke fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Und danke auch von mir. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.